Meine Damen und Herren, meine Aufgabe ist es, Ihnen jetzt etwas zu erzählen über Meditation und Psychotherapie. Inwiefern wirkt Meditation auch in psychotherapeutischen Kliniken, nicht nur, was wir machen für Suchtpatienten, sondern auch für Depressionen, für Burnout und für Angsterkrankungen? Gersten, ist es ja schon angesprochen worden, ist das überhaupt möglich, bei akut kranken Menschen diese Verfahren anzuwenden? Der Titel Meditation als Teil einer integralen Heilkunst, Evidenz von achtsamkeitsbasierten Verfahren, möchte ich mal zuerst versuchen, eine kleine Definition zu geben. Was ist denn Heilkunst? Diese Definition, da saßen wir lange Zeit zusammen, Frau Gottschalt, Herr Wallach war auch dabei, Herr Esch war auch dabei, und wir haben versucht, das mal in Sprache zu fassen. Und wenn Sie das sehen, es ist relativ kompliziert. Es bildet etwas ab, was Williges Jäger heute Morgen angesprochen hat. Es bildet etwas ab, was auch in unterschiedlichen Erklärungen von Meditation vorhanden ist. Heilsein meint Ganzsein oder einfach Sein. Und das Heilen ist die Hinführung zu eben diesem Sein, dem inneren Kern und in einem tieferen Sinn zu dem, was für sich weder krank noch gesund sein kann. Relativ kompliziert. Ich habe versucht, eine viel einfache Definition zu finden und habe ein Bild gefunden, in dem ich denke, Heilkunst ist auch dargestellt. Wenn ich in den Alltag schaue, hat Heilkunst viel damit zu tun, wer heilt eigentlich hier wen. Und in der Psychotherapie und wenn wir über Achtsamkeit sprechen, so fällt eben diese Dualität von Arzt und Patient ein Stück weg, sondern wir sind eben gemeinsam in einer Situation, gemeinsam in einem Boden. Wir stellen uns als Menschen zur Verfügung. Und das ist für mich oder für uns auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über Achtsamkeit in der Psychotherapie sprechen, zu sagen, wie ist denn unsere Grundhaltung? Und hier ist es eben so, ein Stück wird die duale Sichtweise aufgehoben. Auch wenn wir weiter Experten sind, Ärzte oder Therapeuten sind und medizinische Maßnahmen durchführen, so ist es dennoch so, dass es eben ein gemeinsamer Übungsweg ist, auch in der Psychotherapie. Und das kann ich klar sagen, von vielen Patienten habe ich viel gelernt und habe genau hingehört, wie Sie bestimmte Themen anschauen, besprechen. Und es ist ein Stück, ein gemeinsamer Weg mit Menschen, die in Not sind, hier zu wachsen. Und eine achtsame Interaktion von Arzt und Patient und Therapeut heißt hier lebendig zu werden in der therapeutischen Beziehung. Und eben, das war gestern von Frau Singer schon angesprochen, was hat etwas zu tun, bin ich in einem Mitgefühl, gelingt es mir, in eine Position zu kommen, mich zur Verfügung zu stellen, präsent zu sein, oder ist es ein Stück Mitleid? Ganz wichtig ist dies natürlich, wenn ich auch über Burnout-Prophylaxe bei Therapeuten und Ärzten spreche. Und ich glaube, hier ist Achtsamkeit eine wichtige Möglichkeit, einen anderen, lebendigeren Umgang zu finden, indem wir gegenseitige Wirksaktoren sind und indem wir auf beiden Seiten lebendig werden können, auch als Therapeut in der Therapie. Das Modell dahinter, das ja gerade auch so ein Stück angesprochen werden, ist eben ein Modell der Salutogenese, ein potenzialorientiertes Modell, dass wir sagen, wirkliche Gesundheit, seelische Gesundheit ist nicht alleine die Behandlung einer Erkrankung oder das Fehlen einer Erkrankung, sondern es ist viel mehr. Es hat mit der Persönlichkeit zu tun, wir haben es gerade gehört, mit unterschiedlichen Dingen des Wohlbefindens. Antonowski hat dieses Modell relativ frühzeitig etabliert und es war eben seine Erfahrung in Gesprächen mit Menschen, die im Dritten Reich schwierigste Situationen erlebt haben, dass es Menschen gab, die Fähigkeiten hatten, auch schwerste Krisen zu nutzen, zu verarbeiten und da auch eine Chance dran zu haben. Ganz wichtig in diesem Modell ist auch bei dem Thema Achtsamkeit, es geht ein Stück um eine innere Verankerung und eine innere Führung. Und wenn ich Salutogenese anschaue, Wohlbefinden anschaue, so stellen wir immer wieder fest, bei Patienten und auch bei uns selbst, es ist wichtig, dass wir in der Lage sind, nach innen zu schauen, eine Verankerung zu haben und aus innen heraus auch eine Führung zu entwickeln für uns selbst und für andere. Hier habe ich ein Bild, warum brauchen wir das? Und zwar nicht nur in der Therapie, sondern ich glaube, viele Menschen brauchen das wirklich im Alltag. Hier habe ich ein Abbild der heutigen Welt, in der wir Möglichkeiten haben, Chancen haben über Kommunikationsmittel, über Globalisierung, über Internet, über BlackBerry, immer und überall online zu sein, immer und überall im Einsatz zu sein. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Heute kann ich überall auf der Welt mich in mein Büro einklinken und kann theoretisch immer mit dabei zu sein. Wäre ich dies geistig, könnte ich nicht abschalten, käme ich nicht innerlich zur Unruhe, können Sie sich vorstellen, dass ich relativ schnell an einem Burnout leiden würde und hier sehr überfordert wäre. Das heißt, wir sind heute in einer Situation, in der wir viele Möglichkeiten haben, aber auch gefordert sind, aktiv damit umzugehen. Früher, vor 20 Jahren, gab es ein Wochenende, da waren wir zu Hause. Da waren wir im Urlaub ohne Telefon, ohne Laptop, ohne Handy. Wir waren nicht erreichbar, wir waren automatisch weg. Früher konnten wir auch nicht über Flugzeug oder Kommunikationsmittel sehr schnell über Skype verbunden werden über alle Kontinente. Früher war das Abschalten automatisch Bestandteil des Lebens. Früher war die Pause automatisch Bestandteil des Lebens und heute ist es nicht mehr so. Und ich glaube, heute ist es eine aktive Aufgabe für uns, wie können wir geistig, seelisch fit bleiben. Jedem von Ihnen ist klar, wenn Sie körperlich fit bleiben wollen, müssen Sie etwas tun. Müssen Sie Sport treiben, körperliche Fitness haben. Sie alle können sich überlegen, was tun Sie für Ihre seelische Fitness. Und ich glaube, das ist heute dringend geboten. Paul Kodes sagte gestern, Meditation ist ein Bestandteil des normalen menschlichen Lebens oder sollte ein Bestandteil des normalen menschlichen Lebens sein, um nämlich eben diese geistig-seelische Fitheit, Fitness, Ausgeglichenheit zu erreichen. Eine Methode, das wurde schon angesprochen, es wurden gestern hier auch schon die Studien dazu zitiert, auch die hirnmorphologischen Untersuchungen, dass es eben wirklich klar ist, dass sie wirkt. Harvard kümmert sich darum, ist Kapazin, der hat das Stressreduktionsprogramm, die Vipassana-Meditation, in die westliche Welt eingeführt, in das Medizinsystem eingeführt. Es ist eine Wonne, ihm zuzuhören, wie schwierig es war, in einem westlichen Medizinsystem, das nun sehr traditionell orientiert ist, es umzusetzen. Das Programm brauche ich nicht weiter erklären. Aber sehr einfach dargestellt geht es genau in diesem Programm darum, frühzeitig wahrzunehmen, an welchem Punkt wir stehen. Und dann auch die Möglichkeit haben, unsere eigene innere Stressachse zu beeinflussen. Achtsamkeit heißt eben, die Stresssymptome wahrzunehmen und nicht weiter in der Stressspirale hochzudrehen, sondern hier die Möglichkeit haben, wieder mehr bei sich zu sein, zu entspannen, anders präsent zu sein im Arbeitsalltag und in der Freizeit. Dass diese Verfahren wirken, haben schon viele Untersuchungen gezeigt. Ich habe hier eine Übersichtsarbeit von Herrn Esch herausgegriffen, Ernst Esch von letztem Jahr, in dem Herr Esch viele, viele Arbeiten zusammengefasst hat. Sie brauchen die einzelnen Arbeiten gar nicht anzuschauen. Ich sage nur, es gibt hier mittlerweile doch relativ gute und viele Untersuchungen, nicht nur bei psychischen Erkrankungen, auch bei körperlichen Erkrankungen. Und wichtig ist dann, sind die Meta-Analysen, da werden diese Untersuchungen zusammengefasst, geschaut, wie wirksam ist so ein Verfahren wirklich. Da hat man nicht nur die Signifikanz ganz auf der rechten Seite mit den P-Werten, da sehen Sie, das ist alles hochsignifikant, alle Werte unter 0,05, BZB 0,01 sind hochsignifikant, aber das Entscheidende ist in diesen Untersuchungen die Effektstärke, die in der Mitte blau dargestellt ist, und die liegt in einem Bereich von 0,54. Wer die Studienlage kennt über andere Psychotherapieverfahren oder gar Antidepressiva, der weiß, dass wir hier eine mittlere Effektstärke haben, die mindestens so gut ist wie der Effekt von Antidepressiva. Also hier liegt ein klarer Nachweis vor über diese Studien, die zum großen Teil auch randomisiert sind, die auch in der jüngsten Zeit noch bestätigt wurden, dass achtsamkeitsbasierte Verfahren, dass dieses Programm wirksam ist. Eine neue Arbeit weisen auch darauf hin, da komme ich jetzt noch darauf zu sprechen, dass diese Verfahren insbesondere wirksam ist bei Menschen, die noch nicht psychische Erkrankungen haben, aber auch bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und das ist der nächste Teil. Diese Verfahren für Stresserkrankungen von Kapazien wurde nun übertragen auch für psychische Störungen, eben gerade für Depressionen. Ich zeige Ihnen nachher auch für Suchterkrankungen. Ich zeige Ihnen nachher noch auch das Beispiel für Borderline-Störungen. Hier ist ein Ansatz nach der Methode von Kapazinwurz übertragen von Siegel und Williams zur Rückfallprophylaxe für Patienten, die schon Depressionen hatten. Und mit diesen Menschen wurden als Rückfallprävention, wenn sie wieder aus der schweren Krise heraus war, Meditationsverfahren durchgeführt, also der Bodyscan. Und, das ist mir auch ein großes Anliegen, es wurde nicht, natürlich nicht verzichtet auf die klassische Psychotherapie, sondern es wurde ergänzt um die Methoden der Psychotherapie. Und das möchte ich grundsätzlich sagen, Achtsamkeit oder Meditation ersetzt natürlich keine Psychotherapieverfahren, sondern es ist eine Weiterentwicklung, es ist eine Erweiterung um das Ganze. Und was er hier schreibt, es ist ein anderes Grundverständnis, aus dem wir heraus agieren, aktiv werden. Es ist eine Veränderung in der Grundhaltung, ob wir aus einer Achtsamhaltung heraus handeln, eben auf der, was ich vorgesprochen habe, über die non-duale Ebene, oder ob wir der Macher sind, der Arzt sind, der Therapeut, der alles machen kann, was mitunter auch sehr anstrengend sein kann. Ich glaube, wir können es nicht wirklich. Aber aus dieser Haltung heraus, aus dieser Seinsqualität ist es natürlich wichtig und notwendig, auch kognitive Verhaltenstherapie anzuwenden. Vielleicht noch ein Hinweis, bei Depressionen geht es ganz zentral neben der Meditationsübung auch darum, ein Verständnis zu gewinnen, dass depressive Gedanken, depressive Grübelschleifen Gedanken sind und dass wir eben, wenn wir in der inneren Beobachterposition, wenn wir achtsam sind, nicht unbedingt hier drauf einsteigen müssen und auch das Erleben, dass unsere Gedanken, unsere Kognitionen Produkt unseres Geistes sind, unseres Gehirns sind, aber nicht die gesamte Wirklichkeit und Wahrheiten, dass es Möglichkeiten gibt, hier ein Stück herauszudrehen. Also im Gegensatz zur klassischen Verhaltenstherapie, in der ich versuche, Kognitionen zu verändern, ist es hier ein Stück die Fähigkeit, in die Beobachterposition zu gehen und herauszutreten. Hier geht es ja um Wissenschaft, deshalb auch eine wissenschaftliche Untersuchung dazu von 2000 durchgeführt, veröffentlicht, randomisiert, und hier zeigt sich klar Vorteile, signifikante Effekte der achtsamkeitsbasierten Depressionstherapie im Vergleich zu einer Standardverhaltenstherapie. Die obere Kurve stellt dar, die Patienten, denen es gut geht, und 10 bis 100%, und nach 60 Wochen, nach einem Jahr, haben sie noch bei 70% der Patienten, die keine Rückfälle hatten, wenn sie dieses achtsamkeitsbasierte Verfahren gemacht haben. Aber, wenn sie nur eine normale Verhaltenstherapie gemacht haben, dann waren die Rückfallraten nach 60 Monaten hier eben bei 30%. Das heißt, über doppelt so viel der Menschen hatten keine Rückfälle mit diesem achtsamkeitsbasierten Verfahren. Aber wie Frau Singer das gestern schon angesprochen hat, möchte ich auch hier sagen, so einfach ist es nicht. Es wurden natürlich Wiederholungsarbeiten angestellt, es wird geschaut, wirkt es denn wirklich bei allen depressiven Patienten, haben wir das schon ganz verstanden. Und dann zeigt es sich, dass die Reduktion der Rückfallraten, insbesondere bei Patienten mit mehreren depressiven Episoden, mit mehr als 3 depressiven Episoden zu verzeichnen war. Das heißt, bei chronisch depressiven Patienten, Patienten, die nur 1 oder 2 Episoden bisher hatten, hat man keinen Vorteil dieses achtsamkeitsbasierten Verfahrens gefunden. Das heißt, hier müssen wir schon noch mal etwas näher hinschauen, bei welchen Patienten wirkt es wirklich. Möglicherweise ist eine Erklärung auch, dass Patienten, die nur eine depressive Episode hatten, nicht die Motivation haben, dieses Verfahren zu üben und durchzuführen, während chronischere Patienten wissen, sie müssen etwas für sich tun, um hier gesund zu bleiben. Die nächste Anwendung dieses achtsamkeitsbasierten Verfahrens im klinischen Setting, und das ist hier jetzt ein Bild aus den USA, ganz frisch von Herrn Marlatt, der die Untersuchung durchgeführt hat in Seattle, und zwar Meditation in ganz anderen Kontext als hier oder auch in einer Klinik. Hier wurde Meditation im Gefängnis durchgeführt, und es wurde mit suchtkranken Insassen, die kurz vor der Entlassung standen, wurde dieses MBSR oder Mindful-Based Relapse Prevention Programm durchgeführt. Das sieht dann so aus, dass eben im Gefängnis meditiert wird. Sie sehen, es ist in allen gesellschaftlichen Schichten ein Stück auch schon angekommen. Grundgedanke auch hier bei Suchterkrankungen, Craving, das Gefühl, ich muss konsumieren, zu sagen, es ist wie eine Welle. Geh mit der Welle, kämpf nicht dagegen an, reite die Welle, sie wird verschwinden. Und hier zeigt sich eben auch eine ganz ähnliche Kurve. Sie haben hier oben am Anfang auf der linken Seite, fangen Sie an quasi bei 100%, werden überhaupt keine Rückfälle. Und dann sehen Sie unten, Baseline ist am Anfang, was zuvor konsumiert wurde. Dann kommt Posttest, ist nach dem Verfahren direkt und dann 2 Monate später, wenn die Menschen draußen waren in der Freiheit, und 4 Monate später. Und Sie sehen, es sind hier Effekte vorhanden, wie bei der vorigen Kurve auch. Danach, direkt danach, nach der Behandlung und nach 2 Monaten, aber nach 4 Monaten ist der Effekt verschwunden. Und hier war es so, nach 4 Monaten wurde nicht mehr geübt. Das heißt, es muss natürlich eine Übungspraxis beibehalten werden, um diese Effekte auch weiter zu haben. Jeder von Ihnen, der meditiert, weiß das auch, dass es eben um eine regelmäßige Übungspraxis geht. Nun, zum relativen Schluss möchte ich noch auf eine Person kommen, die das achtsamkeitsbasierte Verfahren bei ganz schweren Krankheitsbildern eingeführt hat. Das ist Marsha Limmelheim bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die hier war vor 2 Jahren. Wir haben hier vor 2 Jahren mit ihr und Williges Jäger einen Kongress durchgeführt. Und es war eine ganz spannende Kombination zu sehen, wo, aus welcher Wurzel heraus hat sie dieses Verfahren entwickelt, die DBT, die dialektisch-behaviorale Therapie. Die meisten von Ihnen werden sie kennen. Heute das Standardverfahren für Patienten mit Borderline-Störungen, also mit schweren emotionalen Krisen, inneren Anspannungszuständen, Menschen, die sich schneiden, ritzen, Selbstverletzungstendenzen haben, die ganz schwer Beziehungen halten können, psychisch sehr instabil sind. Und das Spannende bei Marsha Limmelheim war, dass sie nämlich berichtet hat, sie selbst kam auf diese Methode, weil sie selbst Probleme hatte, weil sie selbst im Stress war mit diesen Patienten, weil sie selbst überfordert war. Und dann hat sie einen Platz gesucht, eine Methode gesucht, um mit sich selbst besser zurechtzukommen. Und da ist sie auf Williges Jäger gestoßen, war dann für mehrere Monate auf dem Benediktushof und hat anhand der Zen-Meditation gelernt, wie sie selbst in einen anderen, achtsameren Zustand kommen konnte, wie sie anders mit Emotionen umgehen konnte. Und aus dieser Erfahrung heraus hat sie das Therapieverfahren entwickelt. Sie ging dann in die USA, hat das Ganze versucht, Zen-Therapie zu nennen, ist kräftig auf die Schnauze geflogen, weil die Patienten und die Wissenschaftswelt wollte das überhaupt nicht annehmen. Da gab es ganz, ganz viele Vorurteile, die heute teilweise auch noch da sind. Über Marsha Limmelheim in Konferenzen der Wissenschaftswelt zu sprechen, ist überhaupt kein Problem. Williges Jäger zu erwähnen, ist da schon etwas schwieriger. Da heißt es, ja, was hat denn das damit zu tun? Sie hat ein Modell entwickelt, zu sagen, Wise Mind oder auch intuitives Wissen und Verstehen. Das ist hier jetzt auf einer personalen Ebene. Sie sagt, Achtsamkeit ist ein wichtiger Modulator zwischen Gefühl und Verstand. Und wenn es uns gut sehen soll, vorher wurde es auch schon angesprochen, müssen wir Kognition und Emotion in eine Balance bringen. Aber das ist das personale Modell. Wer Williges Jäger kennt und wer vorher Williges Jäger zugehört hat, die Welle und das Meer sieht, dass sie versucht hat, dieses Bild auch in ein Therapieverständnis umzusetzen. Der eine mag es sofort verstehen, der andere mag Schwierigkeiten haben, aber zu sagen, die Person ist quasi die Säule, wir als Menschen sind die Welle, die Säule, die in dem Meer steht. Und wir haben auf der einen Seite, leben wir im Alltag mit unseren Glücksgefühlen, mit dem Klee, im Grünen, in der Sonne, auch mit ein bisschen Wolken. Das ist die eine Seite, ist die Außenwelt. Aber die andere Seite ist die Innenwelt. Wir sind verbunden mit unserer inneren Quelle. Und unsere eigentliche Kraft kommt aus dem Meer, dessen Bestandteil wir sind. Und Krankheit für Marsha Limmelheim heißt, dass diese Verbindung zwischen Außen- und Innenwelt und dem Meer, unserer inneren Quelle, ich sage oft auch unserem Ökostrom, verloren gegangen ist. Und dass es dann wichtig ist, natürlicher Rahmen der Psychotherapie mit den Emotionen umzugehen, aber auch wieder die Kraft und die Verbindung mit der eigentlichen Quelle, Williges Jäger würde sagen, mit dem Meer zu spüren. Auch hier nur eine kurze Studie, um zu sehen, dieses Verfahren ist wirksam. und sie wendet Achtsamkeitsübungen auch mit Borderline-Patienten in ganz schwierigen Situationen an. Ich möchte auch dazu sagen, das führt natürlich dazu, wenn Patienten, die unter hoher Anspannung sind, Borderline-Patienten diese Übung machen, dass es durchaus sein kann, dass Dissoziationen auftreten, dass das nicht einfach ist. Das muss man individuell ganz klar dann auch besprechen und aktiv aufgreifen, mit den Patienten auch vorbesprechen, damit die wissen, was passieren kann in diesen Zuständen. Aber hier nochmal die Studie, 2006 veröffentlicht, randomisierte Studie für die Wissenschaft, ganz wichtig, um Beweise zu haben. Hier haben wir 50 Patienten in der DBT und 50 Patienten auch im normalen Psychotherapieverfahren. Es mussten Patienten sein, die auch selbstschädigendes Verhalten hatten. Und Sie sehen die Ergebnisse nach einem Jahr. Das selbstschädigende Verhalten ist deutlich zurückgegangen. Es gab weniger stationäre Aufenthalte und insbesondere, was ganz wichtig ist bei schweren psychischen Störungen, die Menschen müssen zuerst mal in der Therapie bleiben. Und gerade Patienten mit Borderline-Störungen, das sehen Sie, bei normalen Behandlungen brechen meistens ab. Und ihr ist es gelungen, die Patienten in den Therapien zu halten. Und diese Ergebnisse waren über 2 Jahre stabil. Also ein klarer Nachweis, diese Methode ist wirksam. Marsha Linderhelm sagt selbst, das Problem des selbstschädigenden Verhaltens haben wir mit dieser Methode heute im Griff. Was noch nicht ganz so klar ist, was dann die inneren psychischen Vorgänge sind. Zum Schluss jetzt sprechen wir nicht mehr über die Patienten, sondern sprechen wir mal über uns. Und ich finde, es gibt hier eine ganz spannende, wegweisende Untersuchung, die in Österreich durchgeführt wurde von Herrn Krebmeier. Und er hat in einer Klinik wie der unseren die eine Hälfte Therapeuten zugeteilt zu einer Meditation, eine halbe Stunde Meditation jeden Tag, und die andere Hälfte hat nicht meditiert. Es waren dieselben Therapiemethoden. Und er hat nachher geschaut, wie geht es den Patienten, und hat eben festgestellt, wir haben eine signifikante Verbesserung der Ergebnisse, wenn die Therapeuten achtsamer sind, wenn sie meditieren. Also Meditation hilft uns und damit auch den Patienten. Der Hintergrund, und da möchte ich Frau Bühren ganz herzlich danken, die mir diese Folie zur Verfügung gestellt hat. Ich habe gerade mit ihr ein Seminar gemacht auf dem Psychiaterkongress zum Thema Ärztegesundheit, wo so deutlich wurde, wie notwendig das Thema ist. In was für einen schwierigen Rahmenbedingungen viele Ärzte arbeiten und was für einem Stress sie stehen und wie notwendig auch hier Verfahren sind wie Meditation und Achtsamkeit, um innerlich etwas zur Ruhe kommen zu können, wieder in den Leerlauf kommen zu können, was nicht ersetzt äußere strukturelle Maßnahmen, das will ich auch sagen. Aber hier habe ich dieses Zitat genommen von David Sackett, Stammvater der evidenzbasierten Medizin. Hier geht es ja um Wissenschaft, das ist der heute das Standardkriterium, evidenzbasiert muss die Therapie sein. Er selbst sagt, das wichtigste Tool, die wichtigste therapeutische Methode sind wir, ist unsere Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist schon auch eine Erklärung, warum Menschen, Therapeuten, die selbst meditieren, möglicherweise bessere Ergebnisse erzielen. Deshalb haben wir für uns gesagt, ist es wichtig, in den Therapien diese Verfahren auch einzuführen, Achtsamkeitsübungen umzusetzen in den Therapien für uns Therapeuten, auch als Einzeltherapie durchzuführen. Da möchte ich auch Herrn Brandt erwähnen, der zusammen mit Herrn Ruff arbeitet und selbst Psychologe ist, Therapeut ist und Yogalehrer ist, und der in wunderbarer Weise das für uns, für Mitarbeiter in die Kliniken auch ein Stück eingeführt hat, umgesetzt hat, und die Patienten schätzen diese achtsamkeitsbasierten Therapien sehr, wenn eben Psychotherapie im Einzelsetting auch kombiniert wird mit achtsamkeitsbasierten Verfahren und hier die Verbindung durchgeführt wird aus beidem. Eingeführt haben wir auch unterschiedliche Achtsamkeitsverfahren wie das Bodyscan, auch das autogene Training oder auch Yoga. Auch Herr Hudasch ist ab und zu bei uns und führt ausführliche Einführungen in das MBSR durch. Eingeführt haben wir auch einen Raum der Stille. Und am Einführen, ich glaube, das ist nie zu Ende, auch für mich nicht, ist die Frage, sind wir achtsam in unserer Grundhaltung, gehen wir wirklich achtsam mit uns, mit anderen um? Es ist ein lebenslanger Prozess, aber zumindest versuchen wir hier in diese Richtung zu gehen. Von den Ebenen der Psychotherapie haben wir natürlich weiter die klassisch evidenzbasierte Medizin mit der Psychoedukation, mit den Standardverfahren, die auf unserer Ratio, auf unserem Verstand basieren Und wir haben als zentrales Element einer psychosomatischen Klinik natürlich die Arbeit an den Emotionen, auch hier an den emotionalen Grundkonflikten, Grundbedürfnissen, Thema inneres Kind. Das war ja von Herrn Gottschalk, der diese Kliniken gegründet hat, eine ganz zentrale Aussage. Er sagte, Sucht ist ein emotionales Problem. Und wenn wir keinen Zugang zu unseren Emotionen haben, werden wir nie gesund sein können. Das heißt, hier die Ebene der emotionalen Intelligenz, aber jetzt mit hinzukommend, und das ist, was Sie vorher angesprochen haben im Vortrag, zu sagen, Gesundheit ist eben nicht nur das Fehlen der Erkrankung, sondern es ist ein Wohlbefinden auf einer anderen Ebene. Es hat etwas mit Heilung zu tun, es ist ein neues Gesundheitsbewusstsein. Und dass wir eben sagen, wir möchten von der reinen Krankenbehandlung in den Gesundheit hinübergehen, in den Bereich zu sagen, wie können wir wirklich aktiv gesund leben, die Persönlichkeit entwickeln und auch unsere eigene Lebendigkeit, inneren Potenziale fördern. Und das ist das Thema auch spirituelle Intelligenz. Angesprochen wurde schon, wir haben hier auch eine Akademie gegründet, weil uns selbst das manchmal nämlich gar nicht so leicht fällt, zu sagen, eine Akademie, in der wir versuchen, gemeinsam mit Ärzten und Therapeuten über 1,5 Jahren diesen Prozess zu begleiten. Wie können wir in unserem Arbeitsalltag achtsam sein? Hier sind so eigentlich einige unterschiedliche Module aufgeführt. Ein Modul ist jetzt hier auf dem Kongress, das nächste Modul wird auf dem Benediktushof sein. Und wir sind auch in Planung, das für Führungskräfte umzusetzen, auch für Lehrer umzusetzen. Wir müssen nun achtsam auf unsere eigenen Ressourcen achten. Jetzt bin ich auch am Schluss, ich hoffe in der Zeit. Schließen möchte ich mit einem Zitat aus einem ganz anderen Bereich von Nelson Mandela. Es gibt nur wenige Misslichkeiten in dieser Welt, die sich nicht in einen persönlichen Triumph umkehren lassen, wenn man das nötige Geschick oder Achtsamkeit besitzt. Was die Menschen voneinander unterscheidet, ist nicht das, was wir mit auf den Weg bekommen haben, sondern das, was wir daraus machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.